Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlagt doch bitte auf Offenbarung Kapitel 17 und wir wollen dort weitermachen, wo wir letztes Mal stehen geblieben sind, nämlich in unserem Nachdenken darüber, was hier der oder einer der Engel eigentlich dem Johannes deutlich machen will über die Stadt Babylon. Und ich lese uns noch einmal den Text, damit wir den Hintergrund des Ganzen auch noch einmal in unseren Köpfen haben und dann diese Dinge verstehen, auf die wir gleich eingehen werden in unserer Predigt. Und es kam einer von den sieben Engeln, die die sieben Schalen hatten, redete mit mir und sprach zu mir, das ist Vers 1, ja, komm, ich will dir zeigen das Gericht über die große Hure, die an vielen Wassern sitzt, mit welcher Gehut haben die Könige auf Erden. Und interessant, wenn wir dieses Wort, dieses schlimme Wort, ich will das gar nicht aussprechen, unterstreichen, dann werden wir sehen, es wird sehr oft in unserem Text gebraucht, ja, genauso auch wie der Begriff das Tier, ja, aber wie auch immer. Die auf Erden wohnen, sind trunken geworden von dem Wein ihrer Hurerei, da haben wir es wieder. Und er brachte mich im Geist in die Wüste, und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das war voll Namen der Lästerung und hatte sieben Häupter und zehn Hörner. Das ist die Beschreibung des roten Tieres. Und jetzt Vers 4. Und die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und edlen Steinen und Perlen und hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, voll Gräuel und Unsauberkeit ihrer Hurerei. Da ist schon wieder das Wort. Und an ihrer Stirn war geschrieben ein Name, ein Geheimnis, die große Babylon, die Mutter der Hurerei und der Gräuel auf Erden. Und dann Vers 6, und ich sah die Frau trunken von dem Blut der Heiligen und von dem Blut der Zeugen Jesu, und ich verwunderte mich sehr, als ich sie sah. Soweit zunächst einmal unser Text. Ja? Und ich will uns noch einmal erinnern, dass Kapitel 17 und 18 uns als Lesern mehr Informationen weitergeben in Bezug zu dieser Stadt Babylon, die, wie ich denke, wie ich glaube, wieder erbaut sein wird in der Endzeit. Und in der letzten Predigt haben wir so ein bisschen den biblischen Hintergrund dieser Stadt aufgezeigt, die uns schon im ersten Buch Mose begegnet, ja. Und wie gesagt, die Bibel hat schon manche Dinge über diese Stadt zu sagen. Insgesamt wird Babylon 300 Mal in der Bibel erwähnt. Ja, und jedes Mal, wenn sie erwähnt wird, dann ist nicht von Rom die Rede oder von New York oder was, sondern tatsächlich von der Stadt Babylon, die existiert hat und die es heute eigentlich noch gibt. Natürlich als ein Freiluftmuseum. Menschen leben noch nicht drin, aber warten wir ab. So, diese Verbindung wollte ich aufzeigen zwischen dem alten Testament, dem alttestamentlichen Babylon und dem Babylon der Offenbarung, ich nenne es Neubabylon. Ja? Und der Engel sagt, wir schauen in Vers 1, sprechen zu Johannes, und das ist unmissverständlich, was hier passiert, komm, ich will dir das Gericht über ja, diese Stadt zeigen. Ein anderes Wort wird gebraucht, ich kann das nicht mehr aussprechen, das ist genug. Aber halt mir das schon mal fest, ja? Es geht in diesem Kapitel um das Gericht Gottes über diese Stadt. Ja? Und bevor ich mit uns das Gericht im Einzelnen anspreche, will ich uns noch einige Informationen weitergeben, die uns in diesem Text, jetzt in diesen sechs Versen auch mitgeteilt werden. Ja? Schaut einmal in eure Bibel, was Vers 3 sagt. Ja? Und das ist die erste Aussage, die hört sich so, wie soll ich sagen, schlicht an. Ja? Und doch ist da so viel Bedeutung drin. Es wird gesagt in Vers 3, und er, das heißt der Engel, er brachte mich im Geist in die Wüste. So, wir übersehen zu schnell, ja, was hier eigentlich uns mitgeteilt wird. Interessanterweise ist es der Apostel Paulus, der viermal in der Offenbarung seinen Lesern sagt, dass er im Geist ja zu einem bestimmten Ort mitgenommen worden ist, ja, und dann bestimmte Dinge auch gesehen hat. So, in Kapitel 17 wird Johannes hier an einen Ort der Erde gebracht. So, Kapitel 4, wir wissen, auch im Geist wurde er emporgehoben und er durfte als sterblicher Mensch die Ewigkeit sehen. Er konnte den Thron Gottes sehen. Wie ist das möglich? Es ist möglich. Der Apostel Paulus hat diese Erfahrung auch gehabt und er sagt, ich weiß nicht, ob ich im Leib war, das heißt in seinem natürlichen Leib da oben oder außerhalb des Leibes. Und ich kann mir vorstellen, dass mit Johannes das ähnlich wäre, aber das ist im Moment nicht interessant. Ja, oder soll uns nicht interessieren. Es ist schon interessant, aber im Moment soll es uns nicht interessieren. Aber ihr Lieben, das ist doch bedeutend, was wir hier lesen. Der Geist nimmt ihn und versetzt ihn in die Wüste. So, wenn wir Babylon geistlich verstehen oder interpretieren, dann müssen wir auch die Wüste geistlich interpretieren. Und das tun viele Bibellehrer, die sagen, oh ja, er spricht von dem Zustand der Stadt Babylon, es ist wüst und leer und geistliche, was immer, so ein Quatsch. Warum sollen wir das vergeistlichen, was hier eigentlich wortwörtlich verstanden werden soll? In Kapitel 17 wird Johannes an einen Ort der Erde gebracht, nämlich in die Wüste, und er darf nun das Gericht über die Stadt Babylon dort auch anschauen. Sehr bedeutend, was wir hier lesen. Wenn Babylon an dieser Stelle Rom sein würde, ja, dann macht die Wüste, der Zusammenhang der Wüste überhaupt kein Problem. Warum würde die Bibel das überhaupt erwähnen, dass er ihn in die Wüste nimmt? Ja, ich weiß nicht, wer ist von euch in Rom gewesen? Ja, ist da irgendwo eine Wüste in der Nähe? Für Kilometer ist keine Wüste. Die nächste Wüste, so viel mir bekannt ist, ich meine, ich bin kein großer Geologe oder der sich in Geografie auskennt, aber die nächste Wüste, die mir einfällt, ist die Sahara-Wüste und die ist in Afrika, von Rom aus gesehen. So, ist ganz anders mit Babylon. Die Stadt Babylon lag in der Wüste, ja, das alttestamentliche Babylon. Das wissen wir. Wenn wir unsere Karten aufschlagen, ihr könnt das ja gern machen, in eurem Bibel, ganz hinten, und dann sollte auch verzeichnet sein oder stehen oder aufgezeichnet sein, wo Babylon sich befunden hat, nämlich in einer Wüste, ja, zwischen diesen zwei Flüssen, Tigris und auch Euphrat. Aber ihr Lieben, so, und das macht uns deutlich, oder das macht zumindest mir bewusst, Johannes wird mitgenommen an diese Wüste und er sieht tatsächlich, was seinerzeit stattfinden wird, wenn Gott diese Stadt Babylon richten wird. Aber dazu kommen wir noch. So. Aber wir, wie gesagt, wir schauen nicht nur auf die Landkarte und stellen fest, oh ja, Babylon war in der Wüste. Rom ist nicht in der Wüste, noch ist New York in der Wüste. Aber das ist, was viele Bibellehrer behaupten, ja. Wir müssen dieses Babylon hier geistlich verstehen, es ist New York. Warum? Aber wie auch immer. So, wir schauen nicht nur auf die Landkarte und stellen fest, oh, Babylon war in der Wüste und wird eines Tages auch in der Wüste dort aufgebaut sein. Wir schauen in das Alte Testament, ja. Und dann wollen wir uns fragen, ob wir dort eine Verbindung sehen zu einer bestimmten Wüste. Wir brauchen nicht weit zu schauen, ihr Lieben. Jesaja 21, Vers 1 wird Folgendes gesagt. Und vielleicht, wenn ihr diese Stelle gelesen habt, dann habt ihr euch gefragt, was meint das? Was meint das, was hier steht? Ich lese Jesaja 21, Vers 1. Die Last über die Wüste des Meeres. Das widerspricht sich doch, die Wüste des Meeres, was ist das? Und dann ist bei mir ein kleines Verzeichnis und das sagt mir, dass ich in den Erklärungen schauen muss, wie dieser Begriff Wüste des Meeres erklärt wird. Das werde ich gleich ansprechen. Wie Stürme in Negev daherbrausen, so kommt es daher aus der Wüste, da ist wieder die Wüste, aus dem schrecklichen Land. So. Wenn ich nun in meine Bibel aufschlage und dann nachlese, was dort mir aufgezeigt wird, wie dieser Begriff Wüste des Meeres eigentlich erklärt wird, lese ich Folgendes. Wüste des Meeres ist eine Bezeichnung für Südbabylon, das die Babylonier und Assyrer auch Land des Meeres nannten. Interessant, nicht wahr? Aber nicht nur das. Wir lesen dann weiter in Jesaja 21, Vers 9. Wenn ihr das aufgeschlagen habt, schaut einmal, was da steht. Und hier wird uns eigentlich wiederum die Erklärung gegeben, was in Vers 1 angesprochen wird. Es wird gesagt, und siehe, da kommt ein Zug, das ist eine Prophetie, Ja? Und siehe, da kommt ein Zug von Männern, ein Pferdegespann. Und er begann und sprach, gefallen, gefallen ist Babylon. Gefallen, gefallen ist Babylon. So, die Wüste des Meeres in Vers 1, dieser Begriff wird in Vers 9 erklärt als das gefallene Babylon. Und deshalb, die Wüste in Johannes, in die Johannes mitgenommen wird von einem Engel, ist der Bibel nach die geografische Lage der Stadt Babylon und nicht Roms und auch nicht New Yorks und auch nicht Berlins. So, wir sehen, dass offenbar diese ganz schlichte, simple Aussage in einem Vers uns hilft, sehr hilft in unserer Erklärung, was mit Babylon eigentlich gemeint ist. Das nächste, was der Engel sagt in Vers 3, ist folgendes. Er sagt, und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das voll Namen und Lästerung war und 7 Köpfe und 10 Hörner hatte. So, wie sind diese Worte zu verstehen? Wiederum, es ist nicht sehr kompliziert. Schaut einmal, wenn wir das, was gesagt wird in der Heiligen Schrift, wortwörtlich nicht erklären können, weil es keinen Sinn macht, dann müssen wir das Ganze vergeistlichen. Dann müssen wir zu dieser geistlichen Interpretation gehen. Und das müssen wir hier auch machen. Ja? Johannes soll also das Gericht sehen über Babylon. Und das, was er zunächst sieht, ist, dass die Stadt Babylon symbolisiert ist als eine moralische Frau. Sagt man das im Deutschen? Sie wird symbolisiert als eine moralische Frau, unmoralische Frau, die dann auf einem roten Tier sitzt oder auf einem roten Bestie sitzt oder thront. Das kann man auch als Wort übersetzen. Sie thront auf dieser Bestie. So, wer ist die Frau? Und darum geht es. Wer ist die Frau auf diesem scharlachroten Tier? Es ist die Stadt Babylon. Keine Frage. Schaut einmal Vers 18. Dort wird ganz deutlich gesagt, und die Frau, die du gesehen hast, ist die große Stadt, die Herrschaft ausübt über die Könige. Und hier wird uns auch die Erklärung gegeben, was es eigentlich bedeutet, dass diese Frau auf der roten Bestie sitzt. Die übt die Herrschaft aus über die Könige der Erde, die mit dem Antichristen in einem Bund sind. So, wer ist die rote Bestie? Das habe ich schon erklärt. Das ist der Antichrist und seine Verbündeten. Ja. Und später in Kapitel 17 werden diese 7 Köpfe genau beschrieben und die 10 Hörner definiert und beschrieben. Aber wir lassen das erstmal. Wir kommen noch dazu. So, wir lassen diese Erklärung erst einmal sein mit dem Tier und auch mit den Königen, was die Verbindung ist. Was uns jetzt beschäftigen wird für die nächste Zeit, ist eben diese Frau, ja, diese unmoralische Frau, die Stadt Babylon. Und dieses Bild, das uns gezeigt wird in dem Text, das Johannes sieht, ist eigentlich nicht schwer zu erklären. Ja? Es wird deutlich durch dieses Bild, dass das endzeitliche Babylon eine bestimmte Autorität ausübt über die Bestie, das heißt den Antichristen, mit seinen Verbündeten. Vers 18. Ja? Und die Frau, die du gesehen hast, ist die große Stadt, die Herrschaft ausübt über die Könige der Erde. Uns wird das erklärt. So, wir brauchen da nicht irgendwas hineinzuinterpretieren. Die Bibel erklärt sich selbst. Ja? So, wie gesagt, wir wollen zunächst einmal uns eben auf diese Frau konzentrieren. In Vers 4 wird gesagt, und die Frau war gekleidet in Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelsteinen und Perlen und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, voll von Gräuel und Unreinheit ihrer Unzucht. So, wenn ihr das hier liest, was uns gesagt wird, was versteht ihr? Ist einfach, einfach, ja? Uns wird gesagt, dass diese Stadt, die hier beschrieben wird, nicht nur eine moralisch verdorbene Stadt ist, sondern auch eine solche, die sehr, sehr wohlhabend ist. Ja? Unmoralisch und wohlhabend. Das erinnert mich so ein bisschen an Hollywood. Ich weiß nicht, ist mir sofort in den Sinn gekommen. Diese Menschen sind so unmoralisch, dass es ja nicht so, die Schauspieler, denken wir an Harvey Weinstein, ihr habt den Namen bestimmt gehört, und reich bis zum geht nicht mehr. Ja, aber diese Beschreibung, die wir hier haben, Purpurscharlach, übergoldet mit Gold und so weiter und so weiter. Es spricht oder es ist ein Bild eigentlich des opulenten Wohlstandes. Also man kann wohlständig sein, aber man kann auch super reich sein. Und das ist das Bild hier, was hier gebraucht wird für ein super Reichtum. Und jetzt verstehen wir auch, warum die Könige dieser Erde von dieser Stadt verführt worden sind, nicht wahr? Das Materielle, das Geld, das vermag es. Es vermag auch den standhaftesten Menschen manchmal in seine Krallen zu bekommen und ihn umzudrehen, ihn zu pervertieren. Seinerzeit warnte Jesus seine Menschen folgendermaßen. Er sagte in Matthäus 6, 24, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben und er wird dem einen anhangen und den anderen verachten. Und dann sagt Jesus etwas, was eine absolute Unmöglichkeit ist. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Haben wir das gehört? Das ist eine absolute Unmöglichkeit. Wenn wir das Geld lieber haben, wenn wir das Materielle lieber haben als unseren Herrn Jesus Christus, dann ist ganz klar, wo unsere Loyalität liegt. Sie liegt nicht beim Herrn Jesus. Ihr könnt nicht, sagt Jesus, dienen, Gott dienen und dem Mammon zur gleichen Zeit. Es ist eine Unmöglichkeit. So, die Gefahr des Reichtums ist echt, ihr Lieben, sehr echt, ist real. Das Geld, das Materielle, der Drang dazu, der Zug dazu ist sehr, sehr stark. Und der korrumpierende Einfluss des Materiellen, ja, ist sofort da mit dem Reichtum. Letzte Woche habe ich etwas sehr Interessantes gelesen. Und ich denke, all diese Dinge, die ich lese in den Nachrichten, Gott bringt sie zu meiner Aufmerksamkeit, ja, damit ich diese Beispiele gebrauchen kann hier als Illustration für die geistlichen Wahrheiten, die uns erklärt werden in der Heiligen Schrift. Letzte Woche habe ich von vier Admiral ist Einzahl, wie sagt man Mehrzahl, Admiräle der US Navy gelesen, der US Marine gewesen. Vier Admiräle, also hochrangige Menschen, die ins Gefängnis gesetzt worden sind, weil sie krumme Dinge gedreht haben mit einem Geschäftsmann aus Indonesien. Und dieser Geschäftsmann hat diese vier Admiräle bestochen, damit sie ihre Augen zumachen und er mit seinen Schiffen von einer Insel zur anderen fahren kann und dann Schmuggelware dahin bringt. So, ich habe mal nachgeschaut, was ein US-Marineadmiral verdient. Der Topverdienst eines Admirals der US-Marine beläuft sich auf 300.000 amerikanische Dollar. Das war ihnen zu wenig, ja? Das war ihnen nicht genug gewesen. Und nun sitzen diese vier Männer im Gefängnis, weil der Mammon sie pervertiert hat und man sie geschnappt hat. Das krasseste Beispiel, aber was ich jetzt erzählen will, für die Gefahr des Reichtums sehen wir in dem Beispiel des brasilianischen Fußballspielers Neymar. Habt ihr den Namen schon mal gehört? Ist einer der besten Fußballspieler der Welt im Moment. Dieser Neymar, ein junger Bursche, der ist vielleicht 24, 25, weiß ich nicht. Er spielt für einen Club, Fußballverein der Stadt Paris. PSG, Paris Saint-Germain. Dieser Fußballverein gehört einer Gruppe von Investoren, die nennen sich Qatar Investment Authority. So, es ist eine Geschäftsgruppe aus Katar, einem muslimischen Land, und dieser Gruppe gehört also der Club. Sie zahlen diesem jungen Burschen Neymar, weil er den Ball richtig treten kann, 10 Millionen im Monat. 10 Millionen. Haltet das schon mal fest. Zu diesen 10 Millionen kriegt Neymar 500.000 Euro extra, damit er nichts in der Öffentlichkeit über Jesus spricht. haltet euch fest, 500.000 Euro im Monat kriegt dieser junge Bursche, damit er nicht über Jesus spricht. Vorher hat er das getan, nachdem sie ihm gesagt haben, hier, wir geben dir so und so viel, schweigt er. Vielleicht ist es auch besser so, dass er schweigt, ich weiß es nicht. Ja? Die Gefahr des Reichtums, ihr Lieben, ist nicht zu unterschätzen. Was wäre denn unser Preis gewesen? Ja? 500.000 Euro im Monat? Das ist ein anderes Universum. Ja? Die Leute leben irgendwie auf einem anderen Planeten. Das ist nicht unsere Welt. Aber wie auch immer, die Gefahr des Reichtums ist nicht zu unterschätzen. Dieser junge Bursche, der hat schon genug. Aber er nimmt gerne die 500.000. Ja, brauche ich halt nicht von Jesus zu sprechen. Aber Jesus sagte schon in der Schrift Folgendes, Matthäus 16, 26. Denn was wird es einem Menschen nutzen, wenn er die ganze Welt gewönne, aber seine Seele einbüßte? Und genau das haben wir in unserem Text hier in Offenbarung 17. Wir haben Könige der Erde, das sind reiche, einflussreiche Männer, die ihre Seelen eingebüßt haben, weil sie sich mit Babylon der Endzeit eingelassen haben und immens dadurch wirtschaftlich profitiert haben. Ja? Eine Sache möchte ich uns hier aufmerksam machen. Wir lesen in dem vierten Vers, dass die Frau in Purpur und Scharlach bekleidet ist. Genau dieselbe Beschreibung haben wir in Kapitel 18, Vers 16. Und das meint, Kapitel 17, Kapitel 18 sprechen von derselben Stadt. Ja? Ich lese uns diesen Vers, Kapitel 18, Vers 16, ich denke es ist. Und sagen, wehe, wehe, die große Stadt, die bekleidet war mit feinem Leinwand, Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelsteinen, Perlen. Genau dieselbe Beschreibung. Und deshalb ist es leicht zu verstehen, ja, dass Kapitel 17 und 18 von derselben Stadt sprechen, nämlich Babylon. Kapitel 18 spricht von der wirtschaftlichen Seite der Stadt, ja. Und Kapitel 17, dort wird mehr die religiöse Seite der Stadt Babylon beschrieben. Ja, und beide Kapitel erklären uns, dass diese Stadt Babylon in der Endzeit eine religiöse, eine wirtschaftliche Vorrangstellung haben wird, Supermacht sein wird, ja, das heißt, sie wird diktieren, wie der Hase läuft in Sachen Religion und auch Wirtschaft. Auch der goldene Becher, schaut einmal in euren Text noch einmal, Kapitel 17, der goldene Becher in der Hand der Frau ist interessant für uns. Auch dieses Bild geht zurück in das Alte Testament, und zwar Jeremia 51, Vers 7. Und in diesem Kapitel geht es unter anderem um die Vernichtung Babylons. Und Folgendes wird gesagt. Babel war ein goldener Becher in der Hand des Herrn. Ja, hier ist die Hand des Herrn. In unserem Kapitel hält die Frau diesen Becher. So als ist, als ob Gott nun diesen Becher ihr überreicht hat oder dieser Stadt überreicht hat in der Endzeit. Der die ganze Welt trunken machte. Die Völker haben von seinem Wein getrunken, darum sind die Völker rasend geworden. Und das Wort, was hier gebraucht wird für rasend geworden, ist das Wort, sie haben den Verstand verloren. Die haben den Verstand verloren, weil sie sich eben mit dieser Stadt eingelassen haben. Sehr interessant. Im Alten Testament lesen wir von manchen Bechern. Ja, das Wort wird sehr oft gebraucht. Aber wann immer der goldene Becher gebraucht wird, sehen wir zusammen den Zusammenhang zu Babylon. Immer Babylon, immer Babylon. Ja, sehr, sehr interessant festzustellen. Auch hier, ja, in dem Bild der Frau mit dem goldenen Becher soll dem Leser deutlich werden, oh, das kenne ich doch aus dem Alten Testament. Und das ist die Beziehung zu was? Zu der Stadt Babylon. Das andere Beispiel oder die andere Begebenheit, die wir alle sehr gut kennen, ist das Festmahl des Belsazar. Ja? Wo hat das Festmahl stattgefunden? In Rom? Nein, in Babylon. In Babylon haben sie dieses Festmahl gehabt. Ja, und dann haben sie was gemacht? Könnt ihr euch erinnern? Sie haben die goldenen und silbernen Utensilien, die sie aus dem Tempel in Jerusalem geraubt haben, geholt und haben dann aus diesen Dingen getrunken. Ich lese uns Daniel 5, Vers 3. Da wurden die goldenen Gefäße herbeigebracht, die man aus dem Tempel, aus dem Haus Gottes in Jerusalem weggenommen hat. Und der König trank daraus. Woraus trinkt man denn? Aus einem Becher, samt seinen Großen, seinen Frauen und seinen Nebenfrauen. Und an diesem Tag, an dem dieses Saufgelage stattgefunden hat, ja, ist Babylon gefallen. Erinnert ihr euch an den Finger, der dann auf der Wand geschrieben hat? Ja, da Daniel wurde geholt, er hat das interpretiert und da war es vorbei. Sehr interessant. Und wir wissen auch aus der Geschichte, dass Babylon eigentlich nie zerstört worden ist. Auch bei dieser Gelegenheit, als die Medo-Perser, ja, das war ein Bündnis von Medern und Persern, vor der Stadt Babylon standen. Die Stadt war so mächtig gebaut, die Babylonier haben sich überhaupt nicht drum gekümmert. Die haben gedacht, ey, ihr seid Narren, herzukommen und uns besiegen zu wollen. Die Wände sind so stark, niemand kann uns überwinden. Was haben die gemacht, die Medo-Perser? Die haben einfach den Fluss umgeleitet und dann sind die auf dem trockenen Wasserbett in die Stadt eingedrungen, haben die Stadt erobert, die Menschen haben nichts gemerkt, ja, dass die Herrschaftsbedingungen sich geändert haben, dass jetzt nicht Babylon tatsächlich über Babel, diese Stadt Babylon regiert, sondern es war Medo-Persien. Und sie haben auch die Stadt gelassen. Ja, die haben nichts kaputt gemacht, sie haben keine Tempel zerstört, sie ließen alles genauso laufen wie vorher, nur der Herrscher hat sich geändert. Und wir wissen aus der Geschichte der Menschheit, dass Babylon als Stadt nie zerstört worden ist in der Weise, wie die Bibel sagt, dass diese Stadt zerstört sein wird. Ich lese uns aus Jesaja, Kapitel 13, Vers 18 bis 20. Und hier erinnert uns das Wort Gottes. So wird Babel die Zierde der Königreiche. Zierde der Königreiche meint, es war die herrlichste Stadt überhaupt. Der Ruhm, der Stolz der Chaldäer, umkehren von Gott wie Sodom und Gomorra. Was hat Gott mit Sodom und Gomorra gemacht? Wir wissen das ganz genau. Gibt es die Stadt Sodom und Gomorra heute noch? No, gibt's nicht. Flach gemacht, ist kaputt. Und Jesaja sagt, genau so wird es mit Babylon sein. Ist nie passiert. Ja, nie passiert. Und deshalb verstehen wir, dass der Prophet Jesaja nach vorne geschaut hat, prophetisch, und genau diese Dinge, die uns hier in den Kapitel 17 und 18 berichtet werden, prophetisch schon vorausgesagt hat. Und lesend diese Dinge können wir zumindest so viel sagen. Der goldene Becher in allen Texten der Heiligen Schrift ist wiederum ein verbindendes Element, ja, das auf die Stadt Babylon weist. Und nun kommen wir zu dem fünften Vers. Und das ist der Vers, der sehr vielen Bibellehrern wirklich ein Kopfzerbrechen bereitet. Und ich werde euch zeigen, warum das so ist. Für mich war das auch ein großes, großes Problem gewesen, bis ich mich in den Text begeben habe und dann geguckt habe, was steht denn wirklich, ja? Und oft hilft es einfach nur, wenn wir andere Übersetzungen zur Hand nehmen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, das Griechische irgendwo zu haben, umso besser. So. Ich lese zunächst einmal aus der Schlachterübersetzung und mache bestimmte Betonungen. Hört einmal hin, ob ihr den Unterschied hört zu dem, wie Elberfelder das übersetzt. Sehr interessant. So, und auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben. Und dann wird in der Schlachterübersetzung Doppelpunkt gemacht. So, und der Hinweis ist, aha, ab jetzt fängt dieser Name oder Titel der Stadt, wird uns dieser Titel mitgeteilt. Geheimnis Babylon, aha, die Große, die Mutter der Huren oder der Huren und der Gräuel der Erde. So, und jetzt lese ich die Elberfelder Übersetzung. Übrigens, im Griechischen gibt es keine Doppelpunkte. Ja, das haben die Übersetzer reingetan, um den Text ein bisschen deutlicher zu machen. An dieser Stelle haben die das ein bisschen falsch gemacht. Manche, nicht alle. Elberfelder Übersetzung übersetzt wieder präzise. Steht geschrieben, und sie hatte an ihrer Stirn einen Namen geschrieben, ein Geheimnis. Doppelpunkt. Ah. Babylon, die Große, die Mutter der und so weiter, und der Groll der Erde. So, ich denke, wir haben das gemerkt. den Unterschied. Ja, in der Schlachterübersetzung ist das Geheimnis ein Teil des Titels dieser Frau. Ja, in der Elberfelder Übersetzung wird aber darauf hingewiesen, dass der Titel als solches ein Geheimnis ist. Und hier genau treffen wir auf das große Problem, das manch einen dazu geführt hat, die Stadt Babylon zu vergeistlichen. Sie sagen, oh, es ist das Mysterium Babylon, so, oder das mystische Babylon. Und dann können wir uns darunter alles Mögliche vorstellen. Es könnte Rom sein, es könnte New York sein oder was immer. Und wie gesagt, an dieser Stelle ist die Elberfelder Übersetzung wiederum präzise, meinem Verständnis nach, und ich werde auch klären, warum, indem es uns einfach versichert, dass hier, dass uns ein neues Geheimnis, ein neues Mysterium aufgezeigt wird, und zwar der großen Stadt Babylon. Ja, und das erkennen wir genau auch an dem griechischen Text, wenn wir in das Griechische schauen. Und zwar in der Weise, ja, der Titel der Stadt Babylon ist in großen Buchstaben im Griechischen, in großen Buchstaben. Das Wort Mysterium, wenn es zu dem Titel gehören würde, müsste es auch in großen Buchstaben stehen, ist es aber nicht. Und hier haben wir die Erklärung. Ja? Das Wort Geheimnis an dieser Stelle spricht darüber, dass nun dem Leser ein neues Mysterium, ein neues Geheimnis geoffenbart wird im Zusammenhang mit dieser Stadt Babylon. Und lass mich Folgendes sagen. Es gibt kleine, aber feine Unterschiede auch in der Heiligen Schrift. Je nachdem, wo das Komma steht, wo ein Punkt steht, Semikolon, was immer. Das ist kein kleiner Unterschied, was wir hier haben, sondern ein sehr großer. Ja? Entweder ist hier das mystische Babylon gemeint und dann können wir alles Mögliche darunter vorstellen. Oder aber, hier ist die Rede von einem Geheimnis, das bis zu diesem Zeitpunkt verborgen gewesen ist, uns aber nun offenbart wird durch den Engel Gottes. Ja? Und Johannes schreibt es auf, damit wir auch dieses Geheimnis dann auch erkennen und sehen und es richtig einordnen können. Wir wissen das dadurch, dass wir diese Mysterien des Neuen Testaments gemeinsam studiert haben. Im Neuen Testament haben wir manche Mysterien. Der Apostel Paulus hat insgesamt 8. So, die Gemeinde ist ein Mysterium. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass im Alten Testament die Gemeinde möglicherweise vorgeschattet ist, ja, aber es war ein Geheimnis. Und im Neuen Testament ist es kein Geheimnis mehr, weil die Gemeinde da ist. Wir sehen, wir ganz genau verstehen, es war die Absicht Gottes von Anfang an, dass die Gemeinde existieren wird. Wir reden zum Beispiel von der Entrückung. Entrückung ist ein Geheimnis im Alten Testament. Im Neuen Testament wird es ganz klar erklärt. Aber leider ist es für viele Christen heute noch ein Geheimnis, weil sie das nicht richtig einordnen können. Und hier ist es genauso einzuordnen. Ja? Die Stadt Babylon. Hier wird uns dem Leser, als Leser etwas erklärt, was wir verstehen sollen, was bis zu diesem Zeitpunkt ein Geheimnis war. Ja? So, was ist das Mysterium in diesem Text? Jetzt habe ich so viel davon gesprochen. Was ist wirklich nun dieses Geheimnis, was uns offenbart wird? Ihr Lieben, hier ist das Mysterium. Wir haben in der Bibel 2 rote Fäden, ja, die der prophetischen Wahrheit, sage ich mal, die nebeneinander verlaufen und sich auch entfalten von dem ersten Buch Mose an bis hin zu der Offenbarung. Wir werden auf der einen Seite darüber aufgeklärt, dass seinerzeit der Antichrist kommen wird mit einem Welteinheitssystem, ja, New World Order, ja. Die Bibel sagt, dass eines Tages so sein wird. Dieses Welteinheitssystem unter dem Antichristen wird es geben. Und wir sehen heute genau die Bestrebungen dazu, ihr Lieben. Das, was in unserer Welt passiert, das ist genau, was die Bibel voraussagt. Auf der anderen Seite aber haben wir Passagen in der Bibel, wie zum Beispiel Jesaja 13, Jesaja 14, Jeremia 50, Jeremia 51, Sacharja 5, die uns versichern, dass die Stadt Babylon dazu bestimmt ist, eine besondere Rolle in dieser neuen Weltordnung zu spielen. Und es wird aufgezeigt, dass die Stadt Babylon eigentlich das Zentrum, die Hauptstadt des Antichristen und dieser neuen Weltordnung sein wird. Uns wird noch manches aufgezeigt und wir werden staunen, wenn wir gemeinsam diese Dinge uns vergegenwärtigen werden. Uns wird so viel an Informationen in diesem Kapitel gegeben, ja. Der Kopf wird einem platzen vor all den Informationen. Aber wir lassen das für die nächsten Betrachtungen. Wir müssen nicht alles auf einmal lernen. Die Frage ist aber diese. Und für euch war das vielleicht genauso wie für mich gewesen. Was ist es ganz praktisch, was wir heute mitnehmen können in unseren Alltag? Lesend diese Dinge hier aus Offenbarung 17. Was ist die Lektion für uns? Ganz praktisch. Wir haben von Babylon der Endzeit gesprochen. Wir haben die Verbindung festgestellt zwischen dem Antichristen und dieser Stadt. Inwieweit betrifft es unseren Alltag? Ich will uns einmal Folgendes erklären. Die eine Lektion habe ich schon angesprochen und das ist die Gefahr des Reichtums. Ja, aber ich will noch etwas anderes erklären. Ist es wichtig für uns, die Prophetie zu kennen? Die biblische Prophetie zu kennen, darüber Bescheid zu wissen? Natürlich ist es wichtig. Ja, deshalb habe ich auch in dem Bulletin als Anruf 2. Timotheus 3, 16 und 17 aufgeschrieben, ja, denn alle Schrift von Gott eingegeben ist nütze. Alle? Alle? Auch das Alte Testament? Auch die alttestamentliche Prophetie? Aber natürlich, wenn es das Wort Gottes ist, dann ist es wichtig. Sehr, sehr wichtig. So, wie geht es euch? Überlegt einmal, und hier wird das ganz praktisch. Wie geht es euch, wenn ihr zum Beispiel Nachrichten hört und liest, ja, im Fernsehen, in der Zeitschrift, in den Zeitungen, in der Zeitschrift, und ihr darüber erstaunt seid, dass die biblische Prophetie sich so präzise, zum Beispiel in unserer Zeit, auch erfüllt. Ihr seht diese Dinge, die geschehen, und sagt, oh, das kenne ich doch aus dem Alten Testament. Das wird uns vorhergesagt, dass diese Dinge passieren. Mir geht es so, ja, ich erkenne diese Dinge und ich denke, wow, wir sind schon so weit. Ja, die Prophetie erfüllt sich vor meinen Augen und das macht mich aufmerksam, das macht mich wach, das macht mich, ermutigt mich, ja, ein Leben in der Herrschaft Jesu, unter der Herrschaft Jesu weiterhin zu leben und nicht aufzugeben, noch Angst zu haben. Ja. Und das ist genau das Ziel der biblischen Prophetie. Es weist uns darauf hin, wie nah wir eigentlich der Wiederkunft Jesu zu der Wiederkunft Jesu eigentlich uns schon befinden als Gemeinde des Herrn Jesu. Ich habe dieses Beispiel schon einmal gebraucht. Ich bin einmal zu einer Konferenz gefahren, Prophetiekonferenz, sehr gut. Manche sind abgehoben, aber man weiß mit der Zeit, wenn man zuhören kann, wenn man nicht zuhören sollte. Und ein Freund von mir sagt, er ist auch ein Pastor Ed, sagt er, beschäftige dich nicht zu sehr mit der Prophetie, du verlierst die Sicht für das Heute, für das Jetzt. Und ich sagte, nein, das ist genau andersrum. Weil ich mich mit der Prophetie beschäftige, weil ich weiß, dass Jesus vor der Tür steht, weil ich weiß, dass in unserer Zeit sich diese Dinge ereignen, ja, dann habe ich den besseren Blick für das Heute. Dann weiß ich ganz genau, wie dringlich diese Sachen sind, ja, zu denen uns die Heilige Schrift herausfordert. Und das heißt, in der Nachfolge Jesu zu leben, für Jesus zu bezeugen. Genau wie dieser Bursche macht Fenster auf und sagt, hör mal, kennt ihr Jesus? Und sein Boss flippt aus, sagt, was machst du hier? Ja? Aber das ist die Zeit, in der wir leben. Das ist die Zeit, in der wir leben. Das beste Beispiel, ihr Lieben, ist aber aus 2. Timotheus 3. Und ihr kennt alle diese Stelle. Aber ich lese uns sie ganz sorgfältig, ganz langsam und überlegt einmal, ihr Lieben, diese Dinge, die hier gesagt werden, die werden eigentlich nicht zu der Welt gesagt. Die werden zu der Gemeinde gesagt, zum Gläubigen oder angeblichen Christen gesagt. 2. Timotheus 3, ab Vers, ich denke, das ist 1. Das aber sollst du wissen. Wieder, ihr Lieben, die Bibel ist so klar. Wir können das wissen, wir brauchen das nicht hoffen, wir brauchen das nicht fühlen, wir brauchen das nicht denken, dass es so sein wird. Die Bibel sagt, das kannst du wissen. Das in den letzten Tagen, was sind die letzten Tage? Das ist eine Endzeit. Ja, das ist ein Begriff, der immer wieder in der Heiligen Schrift gebraucht wird, um uns darauf deutlich zu machen, es wird so etwas wie eine Endzeit geben. Seid bereit dazu. Der Apostel Paulus war schon, wir umso mehr, sollten umso mehr. Okay, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Ja, überlegt mal die Zeiten, in der wir leben. Ist das eine schöne Zeit, in der wir leben? Ihr habt Schlimmere mitgemacht, mit Sicherheit, aber für meine Generation oder jüngere Menschen? Aber es geht weiter. Hört einmal, wie die schlimmen Zeiten vom Worte Gottes eigentlich beschrieben werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben. Hä? Ja, das sehe ich. Das sehe ich nicht nur in der Welt, das sehe ich auch in der Gemeinde. Geldgierig sein, ah, da haben wir es wieder. Prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind. Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen, sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Da sind wir, ihr Lieben, da sind wir, genau dort. In dieser Situation, sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Und dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht. Zu wem spricht das Wort oder von wem spricht das Wort? Es spricht von den sogenannten Namenschristen. Deren Kraft aber verleugnen sie. Und dann sagt das Wort ganz deutlich, von solchen wende dich ab. Und dann wird gesagt, und das ist so passend für unsere Zeit, die immer zu lernen, das sind Menschen, die immer zu lernen und doch nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Das ist genau die Zeit, in der wir leben. Das Wissen, das wir heute haben, es war noch nie so groß. Der Mensch wusste noch nie so viel wie heute. Und was nutzt es ihm? Was nutzt es ihm wirklich? Ja? Ich sagte letztes Mal, als ich darüber gesprochen habe, ja, wir können heute Teslas fahren, ja, elektrische Autos und kein schlechtes Auto. Und so weit sind wir schon, ja. Das ist ein Teil des Fortschritts. Menschen werden, die normalen Menschen werden schon in Weltall gejagt. Ich denke, die hätten die dann lassen sollen, aber die bringen sie immer wieder zurück. Aber die Möglichkeit ist da. Die Möglichkeit ist da. Aber die Sache ist die, ob du im Tesla sitzt oder in den Weltall gejagt wirst, wenn du die Sünde in deinem Herzen hast, was verändert sich wirklich? Gar nichts. Gar nichts. Da kannst du genauso in einer Kutsche sitzen, hinter einem Pferd. Das spielt keine Rolle. Was nutzt einem der Fortschritt? Na, das Leben wird bequemlicher. Und dann was? So, wir sehen diese Dinge, ja, die passieren, wir lesen darüber in Nachrichten und da müssen uns die Haare auf dem Kopf stehen bleiben, da müssen sie in unseren Kopf klingeln, die Alarmglocken müssen kreischen. Wir sind in den letzten Tagen, ihr Lieben. Ob das noch ein Tag dauert, Monat, 2 Jahre, 3 Jahre, 10 Jahre, weiß ich nicht, aber wir befinden uns gerade in der Zeit, von der die Heilige Schrift sagt, es ist die letzte Zeit. Ja? Und das ist genau die Absicht der Prophetie. Wir lesen sie und sagen, wow, ja, das ist so, genau das ist, wo wir leben. Es erfüllt sich vor unseren Augen. Und dann müssen wir uns fragen, okay, ich kann einen Tesla besitzen, das ist kein Problem, aber ist mein Herz in der richtigen Beziehung zu Jesus? Darum geht's doch. Leben wir wachsam, wie wir eigentlich leben sollen als gläubige Mensch? Begehren wir die Nähe unseres Herrn Jesus? Oder wollen wir lieber zur nächsten Theatervorstellung laufen? Oder nach Mexiko fliegen, weil es so schön ist? Ich war einmal in Mexiko, ist nicht schlecht, ist okay. Ja, aber das macht doch mein Leben nicht aus, wo ich denke, ich träume schon, wenn ich von Mexiko zurückkomme, das nächste Mal, wenn ich nach Mexiko fliegen kann. Ist nicht schlecht, dass man nach Mexiko gehen kann, ist okay. Aber die Priorität muss doch stimmen und die Priorität ist immer Jesus Christus. So, von daher ist es immer gut, es ist immer erfrischend, diese biblische Prophetie, die uns in dem Worte Gottes gegeben wird, zu kennen, ja, die uns eigentlich mahnt, richtig zu leben. Und das soll auch heute so sein. Ja, diese Dinge, die wir gemeinsam angesprochen haben, ja, das sind Informationen, die unser Kopf ein bisschen spannen lässt, ja, weil es so viel ist, aber die Absicht ist, dass wir verstehen, das Wichtigste ist, dass wir für Jesus leben. Und diese Dinge, ja, die werden passieren. Aber so wie ich die Heilige Schrift verstehe, werden wir diese Dinge gar nicht miterleben oder von oben miterleben und sehen und danken, Gott danken, dass wir da nicht mit verwickelt sind. So möge der Herr sein Wort an uns segnen heute Morgen, ihr Lieben. Amen. Ich bete mit uns noch, ja? Wir verneigen uns zum Gebet. Unser Heiland und Herr Jesus Christus, es ist tatsächlich so, dass dein Wort unseres Fußes Leuchte ist. Und gerade diese Dinge, die wir gemeinsam am Ende angesprochen haben, wie die Welt aussehen wird in den letzten Tagen, uns bleibt die Luft weg. Das ist genau, wie es in der Welt ausschaut im Moment. Und nicht nur in der Welt, sondern auch in sehr, sehr vielen Gemeinden. Aber eins verstehen wir doch, weil wir hier sind, noch hier sind, es ist noch Gnadenzeit. Und Herr, hilf uns, dass wir diese Gnadenzeit nutzen, um anderen Menschen auf Jesus hinzuweisen. Schenk, dass wir nicht zu sehr politisch werden in der Gemeinde. Manchmal passiert das, dass wir in diese Richtung gehen. Und das ist schade. Sondern dass diese Priorität bleibt. Jesus, Jesus, du bist unser König. Und unser Gebet soll immer sein, Herr Jesus, komme bald, Maranatha. Und gerade auch heute, wenn wir auseinandergehen, Herr Jesus, wir beten darum, als Menschen, die zu dir gehören, als deine Gemeinde, Maranatha, Herr Jesus, komm bald, komm bald. Wir können es nicht abwarten, dich zu sehen. Wir können es nicht abwarten, mit dir in die Herrlichkeit zu gehen, dort die Gemeinschaft mit dir zu genießen. Aber wir beten auch für solche. Und heute Morgen haben wir schon einige Personen genannt, die dich als ihren persönlichen Herrn und Heiland nicht kennen. Herr Jesus, wirke du durch den Heiligen Geist. Schenk, dass das Wort diese Menschen trifft und sie überwindet und sie Buße tun und sich zu dir wenden. Wir preisen dich, Heiland. Wir loben deinen heiligen Namen und wir danken dir, dass wir es so gut haben bei dir. Anbetung sei dir. Amen.